Wir beginnen im Vers 1. Wir erinnern uns daran, dass Matthäus uns Jesus als den verheißenen Messias zeigt. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie Jesus der Messias, unser König, sein großes Manifest gegeben hat in der Bergpredigt. Er hat uns sozusagen die Verfassung seines Reiches gegeben. Und das war mit Vollmacht, mit Autorität. Wir lesen hier am Ende von Kapitel 7, dass die Zuhörer gestaunt haben über die Lehre Jesus. Sie war anders als die der Rabbis. Da war Power dahinter, da war Autorität da. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist, okay, Matthäus, du hast uns gezeigt, dass Jesus der Messias ist durch den Stammbaum im Kapitel 1 und dann dadurch, dass er anerkannt worden ist oder erkannt wurde durch die Weisen aus dem Morgenland, durch den Geburtsort, die Flucht nach Ägypten, dass er aufgewachsen ist in Nazareth, diese Prophetien aus dem Alten Testament, die er erfüllt hat. Dann haben wir Johannes den Täufer gesehen, seinen Herald, der Herald des Königs, wenn wir so sagen wollen, der ihn angekündigt hat. Der Vater hat den Sohn bestätigt bei seiner Taufe, hat den Heiligen Geist, hat ihn zugerüstet. Und sogar der Teufel hat ihn anerkannt, wer er ist. Wir erinnern uns an diesen großen Konflikt zwischen König des Lichts und dem König der Finsternis. Kapitel 4. Dann hat Jesus sein Hauptquartier für Galiläa in Kapernaum aufgeschlagen, wie es auch prophezeit war im Alten Testament. Er hat Jünger berufen, wie es jeder gute Rabbi tut. Und er hat jetzt gerade diese machtvollste Predigt, die je ein Mensch gepredigt hat, vollendet. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist, okay, wer war dieser Jesus? War er nur ein Mann der Worte, der machtvoll gepredigt hat, oder war er auch ein Mann der Taten? Was konnte Jesus tun? Hat er die Werke getan, die der Messias tun sollte? Und es war prophezeit, dass der Messias Wunderwerke tun sollte. Ich lese euch vor aus Jesaja 35 zum Beispiel, die Verse 5 und 6. Macht mal die Leser schon und lese euch das vor. Ja, Gott selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Er prophezeit, als die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus gekommen sind und gefragt haben, bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auch noch auf einen anderen warten? Hat Jesus gesagt als Antwort, was seht ihr? Ihre Frage war, bist du der Messias? Und Jesus hat gesagt, geht hin, verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Lahme gehen, Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und die Jünger des Johannes haben verstanden, was Jesus ihnen gesagt hat. Er hat gesagt, ja, ich bin der Messias, weil diese Werke, die er getan hat, die haben bewiesen, dass er der Messias ist. Das waren die Werke, die prophezeit waren. Interessant, dass sogar außerbiblische Quellen das bestätigen. Der jüdische Historiker Flavius Josephus schreibt um 93 nach Christus in seinen jüdischen Altertümern im Buch 18 im Kapitel 3. Er schreibt hier, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus oder der Messias. Und obgleich ihn Pilatus auf Bestreuten der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesagte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Und es ist nur eine Quelle, eine außerbiblische Quelle, die das belegt, was Jesus getan hat. Matthäus wird uns jetzt zeigen, Jesus als den Wunderwerker, so wie das verheißen war über den Messias. Er hat uns schon im Kapitel 4 kurz gezeigt, wie Jesus Wunder getan hat und Heilungen gewirkt hat. Aber jetzt in Kapitel 8 und 9 wird er uns 10 konkrete Wunder zeigen. In Gruppen von 2x3 und 1x4 und dann dazwischen immer kurze Berichte über die Reaktionen darauf oder die Auswirkungen davon. Und das sind aber tolle Kapitel hier. Ist begeisternd. Wir sehen die Kraft Gottes und wir sehen auch ganz besonders wieder mal das Herz, das Jesus hatte für die Menschen. Ich mag das, die ersten drei Heilungen, die wir hier sehen, die wurden an Menschen getan, die wirklich der Abschaum der jüdischen Gesellschaft waren. War zuerst ein Aussätziger. Die drei Wunder, die wir uns heute ansehen wollen. Erst war ein Aussätziger. Erster Mann im Neuen Testament, dessen Heilung berichtet wird. Ein Aussätziger. Aussätzige haben damals als Verfluchte gegolten, als geschlagen von Gott, als irgendwelche, die furchtbare Sünden getan haben und deswegen bestraft sie Gott. Zweiten Mann, den wir sehen werden, ist ein Heide, römischer Hauptmann. Und wir wissen, die Heiden waren verachtet von den Juden. Wenn die Pharisäer durch die Straßen gelaufen sind und einen Heiden nur irgendwie berührt haben, sind sie nach Hause gegangen und haben sich gebadet, haben als unrein gegolten. Jüdischen Rabbis haben gesagt, die Heiden sind nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Dann sehen wir, dass dieser heidnische Hauptmann um einen Sklaven bittet, die Heilung seines Sklaven. Und hey, die haben überhaupt nichts gegolten damals. Und als drittes werden wir eine Frau sehen. Und auch Frauen. Das war so eine Gruppe, die nicht sehr angesehen war damals. Die waren notwendig, um Nachkommenschaft zu haben. Aber sonst haben sie nicht viel gegolten. Pharisäer haben gebetet, Gott danke, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Und dass ich ein Jude bin und kein Heide. Und dass ich ein Freier bin und kein Sklave. Aber es ist typisch Jesus, dass er sich gerade nach diesen Menschen zuerst ausstreckt. Nach den Ausgestoßenen, nach denen, die verachtet sind, nach denen, auf die die anderen runterschauen. Und es scheint sogar, dass Jesus gerade besondere Aufmerksamkeit hat für diese Menschen. Immer die Leid trugen, die Verachteten, das waren die, die Jesus besonders am Herz lagen und für die er besondere Aufmerksamkeit hatte. Für die Leser von Matthäus hier muss es ein Schock gewesen sein, zu lesen hier. Matthäus, was willst du uns damit sagen? Willst du uns damit sagen, dass Aussätzige und Heiden und Frauen teilhaben dürfen an deinem Reich? Ja? Hey, das ist radikal. Das heißt, Gottes Reich, Gott, dein Herz ist größer als unser Herz. Und Gott, dein Reich ist größer als unsere engen Vorstellungen. Größer als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja? Das Reich, das Jesus baut, ist anders, als diese religiösen Menschen sich das vorgestellt haben. Und ich denke, wir würden nicht so weit gehen wie die Juden. Aber gibt es Menschen oder Gruppen, auf die wir runterschauen? Wo wir einen engen Blick haben. Manchmal sind Christen ein bisschen komisch. Gruppen, die nicht ganz unseren Stil haben oder ein bisschen andere Theologie in nicht wesentlichen Dingen. Oder vielleicht Menschen, die anders sind, aus einer anderen Kultur. Oder vielleicht ein bisschen komisch sind, vielleicht anstrengend sind. Vielleicht heruntergekommen sind. Jesu Herz ist sehr weit. Er sagt uns in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist ziemlich weit. Jeder, der glaubt, sagt Jesus, kann teilhaben an meinem Reich. Jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Jesus hat hier alle nationalen und rassistischen und all diese engen Grenzen überschritten. Und sein Herz ist mit den Verlorenen, mit den Kranken, mit den Geplagten, mit den Verachteten. Er hat gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Also fangen wir an mit diesem ersten Mann, der zu Jesus kommt, in Vers 1. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam herzu und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Aussätziger. Aussatz war eine ganz furchtbare Krankheit. Ein Aussätziger, der konnte wirklich nicht geheilt werden, außer durch ein Wunder. Aber es gab keine Chance, den gesund zu machen damals. Es war eine furchtbare Krankheit. Aussatz, Lepra. Beginnt mit so kleinen roten Punkten auf der Haut, die dann größer werden und mit der Zeit weiß werden und sich über den ganzen Körper ausbreiten. Fängt an mit diesem Gefühl der Gefühllosigkeit. Die Leute spüren nichts mehr, du kannst denen die Hand durchstechen und die spüren nichts, weil die Nervenenden sterben ab. Und sie werden gefühllos und dann fangen die Haare an auszufallen und die Nägel und dann werden Finger und Zehen gefühllos und als nächstes beginnt der Gaumen zu schrumpfen und die Zähne fallen aus und Krankheit fängt an, das Gesicht zu zerfressen. Die Nase fällt ab und Gaumen und die Augen fangen an zu verfaulen und furchtbare Sache, schon langsam verfault dieser Mensch, bis er stirbt. Das war die Situation, in der dieser Mensch war. Furchtbarer Anblick. Menschen, die verstümmelt sind, entstellt. Haben ausgesehen wie Tote, wie ein Totenkopf. Ohne Nase, ein gefallenes Gesicht. Lepra-Kranker war so gut wie ein Toter. War ein lebender Toter. Ist wie AIDS heute. Außer durch ein Wunder kannst du nicht geheilt werden. Bist du sicher tot. Nur noch furchtbarer. Und wie gesagt, die Rabbis haben gelehrt, dass Aussatz der Fluch Gottes ist. Weil irgendwas Furchtbares in deinem Leben, für das Gott dich richtet. Und ein Rabbi berichtet, dass er Steine auf die Leprakranken geworfen hat, wenn sie ihm zu nahe gekommen sind. Sie so lange mit Steinen beworfen, bis sie geflüchtet sind von ihm. Aussätzige waren Ausgestoßene. Ausgestoßen aus der Gesellschaft. Aus der Familie. Die konnten nicht am geistlichen Leben teilnehmen. Durften nicht in den Tempel kommen. Die haben in Kolonien gelebt, in Quarantäne. Und wenn die, das Gesetz hat gesagt, wenn die in die Nähe von Menschen gekommen sind, dann mussten sie rufen, unrein, unrein. Und die Leute sind geflogen in alle Richtungen. Aussatz. Aussatz ist ein gutes Bild für das, was Sünde tut in unserem Leben. Aussatz in der Bibel ist immer ein Bild für Sünde. Wie Aussatz beginnt auch Sünde klein, im Verborgenen, unter der Haut, in unseren Gedanken. Wir können uns denken, hey, keine große Sache, wir können das leicht nehmen, ein bisschen spielen lassen. Und als nächstes gibt es so kleine Ausbrüche von unserer Sünde. Die Menschen können vielleicht noch immer sagen, kein Problem, jeder tut es. Ist doch schmerzlos. Tut nicht weh am Anfang. Macht Spaß. Befriedigt unser Fleisch. Aber dann mit der Zeit wird es immer hässlicher und es ist zerstörerisch. Es ist tödlich. Macht gefühllos. Sind anfangs überführt und je mehr wir uns gegen unser Gewissen handeln und das ignorieren, desto mehr werden wir unsensibel für den Heiligen Geist, der uns überführt wird. Desto mehr stumpfen wir ab. Und wir sehen Menschen, die in Sünde leben, sind verblendet. Die können gar nicht mehr wahrnehmen, dass es Sünde ist. Fühlen sich nicht mehr überführt. Sie denken, hey, das ist toll, was ich hier mache, wenn sie sich in Wirklichkeit zerstören. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde zerstört. Ist faul, es stinkt. Die Frucht ist immer Tod und Zerstörung. Verletzt sich selbst, zerstört deine Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Deswegen sagt Gott, wir sollen diese Dinge nicht tun. Wir müssen es verstehen, das ist seine Motivation. Weil er uns lieb hat und weil er uns bewahren will. Vor den Konsequenzen der Sünde. Sünde isoliert uns auch. Das sollen wir damit rumspielen. Das ist wie russisches Roulette. Wir müssen dann anfangen wehren, sonst irgendwann bringt es uns um. So wie beim Aussatz. Sünde kann sich nicht selbst heilen. Sünde ist unheilbar. Außer durch ein Wunder. Außer wenn wir zu Jesus kommen. Er kann uns heilen von unserer Schuld und er kann uns Vergebung schenken. Aussatz als Bild für Sünde. Und so kommt dieser Aussätziger hier zu Jesus. Und wir müssen uns ein bisschen reinversetzen in diese Situation. Jesus kommt vom Berg hinunter und es folgen ihm diese Tausende von Menschen. Und ich stell mir vor, plötzlich hörst du Schreie und die Leute laufen in Panik auseinander. Und der Weg wird frei, der Blick wird frei und da kommt diese armselige Kreatur auf Jesus zu mit Humpeln und mit abgefaulten Gliedmaßen und stinkend. Und er kommt zu Jesus, er ist verzweifelt. Er ist ein lebender Toter. Und er hat irgendwann von Jesus gehört, hat gehört, hier, da ist jemand, der heilt. Der Messias ist da, der Wunder tut und er ist verzweifelt. Das ist meine einzige Chance. Komm zu Jesus. Und er handelt gegen alle Vorschriften hier. Aber es ist ihm egal, die Menschen um ihn herum sind ihm egal. Das Einzige, was er sieht, ist Jesus. Und er kommt mit dieser Verzweiflung, wirft er sich vor die Füße Jesu. Und er sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das war ein toller Mann, war ein Mann des Glaubens. Wir können viel lernen von ihm, von diesem Aussätzigen. Er warf sich nieder vor Jesus. Ist eine Geste der Demut, eine Geste der Anbetung. Und er kommt nicht so wie manche von den modernen Glaubenslehrern, die Jesus rumkommandieren wollen und sagen, im Namen Jesu, ich verlange von dir, dass du mich heilst. Nee, er kommt in Demut. Und er kommt mit dieser Armut im Geist, nicht selbstgerecht. Ich verdiene nicht, dass du mich heilst. Es ist nicht mein großer Glaube, oder weil ich die richtige Formel verwende, oder weil ich so brav war, sondern es ist verzweifelt vor Gott, vor Jesus, mit leeren Händen. Das ist seine Einstellung. Das ist die Einstellung, die wir brauchen, wenn wir gerettet werden wollen. Ich sehe auch, dass er anders ist als wir. Wir kommen so oft nur zu Gott. Wir beten ihn nur an, wenn er unsere Wünsche erfüllt. Oder wenn es uns gut geht. Oder er uns das gibt, was wir wollen. Aber nicht so dieser Mann. Er war Jesus untergeordnet. Er wirft sich vor ihm nieder und er nennt ihn Herr. Und er gebraucht diese Worte, die in manchen Kreisen fast verpönt sind. Er sagt, Herr, wenn du willst. War Jesus untergeordnet, seinem Willen. Und er betet Jesus an, bevor Jesus noch irgendetwas tut. Das ist das Herz eines wahren Anbeters. Der Jesus, der Gott anbetet, nicht um was zu bekommen, sondern allein weil Jesus es wert ist. Er sagt, Jesus, du bist wert, angebetet zu werden, ob du mich heilst oder nicht. Aber du bist es wert, du bist der ewige Gott. Du bist es wert, gepriesen zu werden und verehrt zu werden. Das ist wahrer Glaube. Er richtet hier nicht mal eine explizite Bitte an Jesus. Er trifft mehr so eine Aussage. Wirft sich vor ihm hin und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wirft sich verzweifelt vor die Füße Jesu. Er hat großen Glauben. Und er ist auch ehrlich. Er zweifelt nicht daran, dass Jesus ihn heilen kann. Er zweifelt nicht an der Fähigkeit, Jesu ihn reinzumachen. Aber er ist sich nicht ganz so sicher, ob Jesus ihn reinmachen will. Seht ihr, seit dem Ausbruch seiner Krankheit vielleicht, jahrelang, jahrzehntelang, hat er immer nur eines von den Menschen gehört. Du bist verflucht. Du bist gerichtet von Gott, geschlagen von Gott. Du darfst nicht in unsere Mitte kommen. Und Gott richtet dich wegen irgendeiner furchtbaren Sünde in deinem Leben. Und er war sich dann ganz sicher, ob Jesus was mit ihm zu tun haben will. Und ist das nicht die Taktik Nummer 1 von Satan, die er gebraucht? Diese Verdammnis. Er sagt, ja, Jesus hilft Sündern. Und Jesus liebt die Menschen dabei. Du, mein Freund, du bist weit gegangen. Mit dir will Jesus nichts mehr zu tun haben. Du bist rebellisch und du bist faul und du bist ein stinkender Sünder. Und du bist zu weit gegangen. Was du getan hast, war zu schlimm. Und du wusstest es besser und du hast es trotzdem getan. Ich werde Gott nicht mehr annehmen. Deine Sünde stinkt zum Himmel. Du bist zu weit gegangen. Jesus will nichts mit dir zu tun haben. Aber das ist eine Lüge. Die Bibel sagt uns, Jesus ist ein Freund der Sünder. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Markus 2 hat er gesagt, die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Gesunden. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Gott ist gnädig und Gott ist barmherzig. Und Gott sagt uns, wenn wir Hilfe brauchen, Hebräer 4,16, wenn wir Hilfe brauchen, lasst uns mit Freimut, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hey, wenn du missgebaut hast und du weißt es und du willst Buße tun und diese Stimmen kommen in deinem Kopf, die sagen, hey, du kannst nicht anders so kommen. Du musst dich erst wieder zu Gott hinverdienen, ein bisschen brav sein, eine Woche lang, und dann darfst du zu Jesus reden. Aber so wie du jetzt bist, wird er dich nicht annehmen. Dann ignoriere die Dinge und lauf zu Jesus. Er sagt, wir dürfen kommen mit Freimut. Und wenn wir kommen, werden wir Hilfe finden und Barmherzigkeit und Gnade. Auch das Problem ist, gerade wenn wir Hilfe brauchen, hören wir irgendwie diese Stimmen, wir dürfen nicht kommen. Gerade dann, wenn wir es am nötigsten haben. Und den Eindruck, ja, wir müssen jetzt erst eine Woche stille Zeit halten und dann, wenn alles okay ist, dann wird Gott mich annehmen. Nein, Jesus sagt, komm, zur Zeit der Hilfe. Findest Gnade und findest Barmherzigkeit. Fang so leicht in diese Gesetzlichkeit rein, wo wir den Vorhang, der zerrissen ist, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, wir nehmen ihn langsam wieder zu. Das sind unsere kleinen Regeln. Ich muss erst brav sein, dass Gott mich annimmt oder dass er mich segnet. Er segnet mich nicht wegen dem, was ich tue. Und mich nicht an wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus schon getan hat, am Kreuz für uns. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und die Wahrheit ist, wir werden nie rein sein. Wir werden nie unser Leben in Ordnung bringen, bevor nicht Jesus uns berührt. So machen wir den Fehler von all diesen anderen Aussätzigen, die nicht gekommen sind. Sich gedacht haben, ich bin unrein. Ich kann nicht zu Jesus kommen, ich muss fernbleiben. Nein, lauf zu ihm. Lauf zu ihm. Und geht es uns denn so oft wie diesem Aussätzigen hier? Ich denke, keiner von uns hier zweifelt, dass Jesus Wunder tun kann in unserem Leben. Dass Jesus reinigen kann. Unsere Theologie ist gut. Wir wissen diese Dinge. Wir wissen, er ist der allmächtige Gott. Er kann alles tun, was er will. Wir kennen unsere Bibel. Wir wissen, er hat geheilt. Tausende, Zehntausende vielleicht. Hat Wunder getan. Wir zweifeln nicht an der Macht Jesu, aber wir zweifeln oft an seiner Gewilltheit. Wir sagen wie dieser Aussätzige, wenn du gewillt bist, dann wirst du mich versorgen. Oder wenn du gewillt bist, kannst du mir helfen, diese sündigen Angewohnheiten zu überwinden. Jesus, wenn du gewillt bist, dann kannst du meine Ehe heilen. Und wenn du gewillt bist, dann frei werden von den Ketten meiner Vergangenheit. Wenn du gewillt bist, kannst du meinen Aussatz reinmachen. Jesus sagt von all diesen Dingen, dass er gewillt ist, diese Dinge zu tun. Das ist sein Wille. Er ist so gewillt, sich auszustrecken nach uns. So gewillt zu wirken in unserem Leben und durch unser Leben. Die Frage ist, laufen wir zu ihm? Öffnen wir uns ihm, vertrauen wir ihm wirklich und tun diese Schritte im Glauben. Ich glaube, das Einzige, was Jesus hindern kann, Wunder in unserem Leben zu tun, ist, wenn wir nicht kommen. Wenn wir unser Leben nicht öffnen. Seht ihr, wie gewillt Jesus ist? Vers 3. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Das ist nicht wunderbar, was Jesus hier tut? Jesus hätte das Wort sprechen können. Sei geheilt. Und er wäre rein gewesen. Aber Jesus tut so viel mehr. Das hat Jesus getan. Er streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Ich glaube, Jesus hat das allergrößte Bedürfnis von diesen Menschen gesehen. Und das war, einfach geliebt zu werden. Versetzt euch in diesen Mann. Jahrelang hat er nichts anderes gehört als unrein, geh weg von hier, verfluchter. Vielleicht Jahrzehnte lang hat ihn niemand angerührt. Wenn er verheiratet war, hat sich seine Frau wahrscheinlich scheiden lassen von ihm. Die Menschen, in deren Nähe er gekommen ist, haben Steine auf ihn geworfen. Könnt ihr euch vorstellen, was er gefühlt hat, als Jesus ihn angerührt hat? Jesus ist so gut, er rührt ihn an. Und ich sehe dieses wunderbare Bild von diesem verzweifelten, verstümmelten, kaputten Menschen, den Jesus anrührt. Und als er ihn anrührt, wird er heil. Da ist so viel mehr hier als nur körperliche Heilung. Ich glaube, er ist ein Herz heil geworden. Heil geworden von diesen Verletzungen. Heil geworden von seiner Bitterkeit. Da ist ein Mensch heil geworden im wahrsten Sinn des Wortes. Weil Jesus ihn angerührt hat und Jesus ihn geliebt hat. Wisst ihr, was es ist, was Gott in unserem Leben tun will? Er will uns nicht nur körperlich heilen, er will uns nicht nur reinigen von unseren Sünden, sondern er will uns anrühren. Er will uns lieben und er will geliebt werden von uns. Und dann in dieser Liebesbeziehung werden wir geheilt, werden wir heile Menschen. Wo bist du verletzt heute Abend oder verbittert? Oder was ist dein Problem heute Abend? Magst du mit dieser Aussätzige darf zu Jesus, lass dich anrühren. Jesus streckt sich aus. Ich finde es so cool. Ganze Zeit, wir lesen in keinem Evangelium, dass Jesus irgendwann in seinem Leben auf dieser Erde irgendjemanden zurückgewiesen hat, der zu ihm hingelaufen ist. Irgendjemanden nicht geholfen hat, der sich nach ihm ausgestreckt hat. Jesus ist so willig, er ist so gewillt, uns zu berühren, uns zu dienen. Uns zu stärken. Vers 4, und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemand, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Wir lesen davon, von diesem ganzen Reinigungsritus für geheilte Aussätzige im 3. Mose im Kapitel 14. Und dieses Bild dort allein ist wunderbar, wenn ihr das nachschlagt mit diesen beiden Vögel, einer, der das Werk Jesu am Kreuz für uns, sein Erlösungswerk repräsentiert, der andere die Auferstehung Jesu für uns. Interessant, Gott hat diese Gesetze gegeben, 3. Mose 13 und 14, aber sie war der erste Mensch, der geheilt wurde. Außer Naaman im Alten Testament. Das war der einzige Mensch, der im Alten Testament geheilt wurde. Und nein, ich kann auch denken an die Miriam, die wurde auch geheilt, aber das war bevor das Gesetz gegeben wurde. So, also sagt Jesus zu diesen Menschen, mach diesen Reinigungsritus durch. Er sagt zu Jesus auch, siehe, Jesus sagt zu dem Aussätzigen, er sagt, siehe, sag es niemandem. Sondern gehe hin und zeige dich dem Priester. Jesus hat keinen großen Tamtam drum gemacht. Um seine Wunder, um seine Heilung. Jesus kannte die Schwäche von uns Menschen. Dass wir so begeistert sein können von diesen physischen Wundern und von diesen äußeren Dingen. Dass das, was wirklich wichtig ist, die geistliche Bedeutung von dem Ganzen an uns vorübergeht. und wir es nicht mitkriegen. Und es ist nicht, was wir sehen hier in diesen Menschen. Ich meine, diese vielen Massen, die geheilt wurden von Jesus und die angerührt wurden von ihm, haben nicht kapiert, worum es wirklich geht und was er wirklich in ihrem Leben tun wird. Als Jesus am Kreuz hing, war er allein. Wo waren diese Tausenden, die er geheilt hat? Ich denke auch an diese 10 Aussätzigen, die zu ihm gekommen sind, und er hat sie geheilt und nur eine ist zurückgekommen. Jesus hat hier keine große Show gemacht. Er hat nicht gesagt, hey, ruf das Fernsehen an und das Radio, mein nächster Heilungsgottesdienst ist nächstes Wochenende. Das hat er nicht getan. Sondern er wollte, dass der Glaube nicht auf diesen spektakulären äußeren Wundern beruht, sondern auf dem Wort Gottes. Das ist es, was Bestand hat. Das ist, was bleibt. Sonst haben sie den Sinn verfehlt. Und ich kenne Menschen, die geheilt wurden, spektakuläre Heilungen und heute nicht mehr mit Jesus gehen. Jesus nicht mehr nachfolgen. Sie haben den ganzen Sinn verfehlt, worum es hier geht. Ich meine, jeder, der physisch geheilt wird, wird wahrscheinlich irgendwann wieder krank werden in seinem Leben. Die Chance ist sehr groß. Und die Chance ist 100%, dass er stirbt. Aber wenn jemand geistlich geheilt wird, wird er ewig leben, wird er ewig heil sein. Also Jesus hat diese Zeichen, diese Wunder nicht zur ersten Priorität seines Dienstes gemacht, sondern die Verkündigung des Evangeliums. Und dann lesen wir, dass die Zeichen, die Wunder sind dem nachgefolgt. Aber das war nicht die erste Priorität. Verkündigung der guten Nachricht. Er wollte, dass Menschen geistig geheilt werden. Das ist viel wichtiger. Ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich von diesen spektakulären Heilungspredigern höre, die irgendwie so eine große Show drum machen und sich auch wirklich selbst verherrlichen dadurch. Ihre Gabe, die Gott ihnen gegeben hat, aber die prostituiert. Und statt dass sie ein Werkzeug sind, werden sie zum Hauptdarsteller. Ich kann mich erinnern, als junger Christ in Wien war mal so ein amerikanischer Heilungsprediger da, aus Texas. Ich möchte keinen Namen nennen. Und ich meine, Gott war gnädig. Gott hat diesen Menschen wirklich benutzt, um Menschen zu heilen. Und das war spektakulär. Und ich war damals sehr beeindruckt, muss ich sagen. Aber heute, wenn ich zurückdenke, ich kann mich nicht mal erinnern, ob der einen Bekehrungsaufruf gemacht hat. Und diese ganze Veranstaltung war in einem sehr guten, teuren Hotel. Und natürlich wurde gesammelt und das ganze Zeug. Und ich denke mir heute, naja, wenn Gott ihm die Gabe gegeben hat, warum war er nicht in den Krankenhäusern und hat die gelehrt in Wien? Oder warum reisen die Leute dann nach Indien und heilen dort alle Leprakranken? Ich glaube, es ist irgendwie eine Fehlanwendung dieser Gabe, wenn wir Christen einladen und im teuren Hotel Veranstaltungen abziehen. Schade. Ist falsch eingesetzt. Lies mal weiter in Vers 5. Zweiter Mann, der zu Jesus kommt. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause, gelähmt und wird schrecklich gequält. Hauptmann war ein römischer Soldat, ein Hauptmann, der über 100 Soldaten gestellt war. Und natürlich auch hier wieder, die Römer waren nicht geliebt von den Juden. Da waren Heide, die haben sich sowieso verabscheut, und die Römer waren die Besatzungsmacht. Und die waren natürlich nicht beliebt, die waren gehasst von den Juden. Aber er war ein guter Mensch. Er war besorgt um seinen Sklaven. Das war selten damals. Sklaven haben nicht viel gewollt. Hey, wenn der Sklave krepiert, dann fließt er auf den Markt und kaufst dir einen neuen. Dieser Hauptmann hat seinen Sklaven offensichtlich wirklich geliebt. Und Jesus spricht zu ihm in Vers 7, ich will kommen und ihn heilen. Wieder, wir sehen die Willigkeit Jesu, ihnen zu helfen, die zu ihm kommen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies und er tut's. Erinnert uns an das biblische Prinzip, dass wir nur Autorität haben, wenn wir unter Autorität sind. Und dann, wenn dieser Hauptmann, wenn er seine Uniform trägt, in der Armee, dann alle, ja, Herr Hauptmann. Aber wenn er die Uniform auszieht und den Dienst quittiert, dann kann er nicht erwarten, dass ihm irgendjemand noch gehorcht. Und dasselbe gilt auch für uns. Wir können nur Autorität haben, können nur mit Autorität sprechen, wenn wir selbst untergeordnet sind. Unter diejenigen, die Gott über uns gestellt haben. Gottes Autorität. Zum Beispiel, Gott sagt uns in der Bibel, dass der Ehemann das Haupt der Ehefrau ist. Aber hey, wenn er nicht Gott untergeordnet ist und seinem Wort, und wenn er dem Wort nicht folgt und seine Frau nicht liebt, wie Christus die Gemeinde, und wenn er ein fauler Sack ist auf der Arbeit und seinem Chef nicht gehorcht, dann hat er keine Autorität daheim. Wie soll seine Frau ihn respektieren können? Oder andersrum, wenn die Frau ihren Ehemann nicht achtet, dann wie soll sie erwarten, dass die Kinder sie achten und ihr gehorsam sind? Und dasselbe gilt auch für die Gemeinde und alle anderen Bereiche, wo Gott uns unter Autorität gestellt hat. Aber es ist ein biblisches Prinzip. Wir haben keine Autorität, wenn wir nicht unter Autorität sind. Und wir sehen das Beispiel an Jesus, dass er seinen Eltern untertan war. Wir können sagen, oh, du kennst meine Eltern nicht. Nee, Jesus war geistlicher als seine Eltern. Kannst du sicher sein. Und er hat mehr gewusst. Und er war Gott. Wir lesen in Lukas trotzdem, dass er hinging und ihn untertan war. Es geht hier um ein geistliches Prinzip. Es ist ein wichtiges Prinzip. Auch dieser Hauptmann war ein Mann des Glaubens. Er glaubte, dass Jesus der Herr war, dass er der Messias war, dass er Autorität hat. Und er hatte so einen Glauben, dass er es nicht mal mit seinen eigenen Augen sehen musste. Sondern er hat einfach seinem Wort vertraut. Sag, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Jesus war beeindruckt. Er sagt in Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Und die meisten davon waren Juden. Und wir wissen, viele von denen sind ihm nachgefolgt wegen diesen äußeren Dingen, wegen den Heilungen und den Wundern und den Boden, die er vermehrt hat. Aus selbstsüchtigen Motiven, aus äußerlichen, wegen äußerlichen Dingen. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen werden in dem Reich der Himmel. Das heißt, viele Heiden werden kommen und gerettet werden. Und ich meine, wir sind Teil davon. Wir sind westlich von Israel. Vers 12, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus, bleiben wir da mal stehen. Also viele von diesen Juden, die ihm hier nachgefolgt sind, sagt Jesus, viele von denen werden nicht gerettet werden, weil sie nicht an Jesus glauben. Ihn nicht als ihren Messias angenommen haben. Er sagt, sie werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Wo da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Hölle ist real. Jesus hat mehr über die Hölle gesprochen als über den Himmel. Und die Hölle ist nicht der Ort, wo die große Party ist und der Cheerleader in seinem roten Kostüm mit dem Schweif rumrennt. Die Party von allen coolen Leuten. Jesus sagt, es ist äußerste Finsternis. Totale Einsamkeit, Isolation. Du hörst nichts und du siehst nichts. Äußerste Finsternis. Das ist, was Sünde tut. Sünde trennt uns. Trennt uns von Gott, trennt uns von unseren Mitmenschen. Letztendliche Konsequenz ist der geistliche Tod und die Hölle. Äußerste Finsternis, Weinen und Zähneknirschen. Kein cooler Ort. Glaub mir, das ist es nicht wert, es auszuprobieren. Es darf ankommen zu lassen. Himmel wird das absolute Gegenteil sein. Nämlich Licht, Gemeinschaft mit Gott. Mit all denen, die Jesus lieben. Und Jesus sagt, es wird kein Tod mehr sein und er wird jede Träne abwischen. Keine Krankheit, keine Sünde. Ich meine, das ist Leben in Fülle. Ich kann kaum darauf warten, dort zu sein. Lesen wir weiter im Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin. Und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund. In jeder Stunde. Dienerstunde. Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Also, Petrus hatte eine Schwiegermutter. Der angeblich der erste Papst war. Also für unsere katholischen Freunde, wir können sagen, dass das Zwangszölibat für Männer, die Priester werden wollen, ist nicht biblisch. Petrus war verheiratet und die anderen Apostel auch. Wir müssen sagen, Jesus war nicht berufen. Petrus war nicht berufen, weil er war verheiratet. Petrus hatte eine Schwiegermutter. Manche böse Zungen sagen, es ist schon ein Wunder, dass Petrus überhaupt Jesus hineingeführt hat zu seiner Schwiegermutter, um sie zu heilen. Das ist nicht meine Meinung, aber Vers 15, er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Und das ist die natürliche Reaktion von jemandem, der angerührt ist von Jesus. Sie stand auf und sie diente ihm. Das ist immer ein Zeichen. Du kannst Menschen erkennen, die wirklich von Jesus angerührt sind. Es werden Menschen sein, die ein dienendes Herz haben, die ihm dienen wollen. Vers 16, und als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wahnsinn. Muss man das Video bestellen, wenn ich in den Himmel komme. All diese Menschenmassen, die sie zu Jesus bringen und hier steht, Jesus heilte sie alle. Jesus heilte sie alle. Wir lesen wieder diese Schlüsselphrase hier. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Darum geht es Matthäus. Er zeigt uns, dass Jesus der Messias ist. Damit erfüllt würde, was geschrieben steht über ihn. Das ist ein Beweis, dass Jesus der Messias ist. Diese Heilung. Matthäus zitiert uns hier aus Jesaja 53. Das heißt, unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen und zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Manche sagen, das spricht hier nur von geistlicher Heilung. Von Vergebung, von der Reinigung von unseren Sinnen. Und davon ist ganz sicher hier die Rede. Petrus legt es geistlich aus im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Da schreibt er, Jesus hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr auch geheilt worden seid. Also ganz sicher geistliche Heilung. Heilung von unseren Sünden. Aber hier im Kontext, in Matthäus 8, zeigt uns, dass Jesus sehr wohl auch unsere leiblichen Krankheiten getragen hat ans Kreuz. Und dass es in seinem Werk am Kreuz auch leibliche Heilung gibt. Steht hier, er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er spricht, er selbst nahm unsere Krankheiten und trug unsere Schwachheiten, Entschuldigung, und trug unsere Krankheiten. Jesus hat die Sünde und den Tod und unsere Krankheiten am Kreuz besiegt. In seinem Werk am Kreuz, in seinem Blut gibt es Heilung von allen drei. Von Sünde, von Krankheit und von Tod. Heißt es, dass Jesus alle Kranken heilt? Ja. Zumindest alle, die an ihn glauben. Wir wissen, eines Tages, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir alle geheilt sein. Von Krankheit und von Sünde und von Tod. Heißt es, dass Jesus alle Kranken hier auf dieser Erde heilt? Nein, das heißt es nicht. Und wir haben genug Beispiele in der Bibel, die uns das zeigen. Ich meine, Paulus selbst oder Timotheus, die krank waren und die nicht geheilt wurden. Aus dieser Stelle heißt nicht, dass Jesus immer alle hier auf dieser Erde heilt, wie manche falsche Lehrer das behaupten, die diesen Vers aus Jesaja 53 nehmen und sagen, wenn du nicht geheilt wirst, dann ist es, weil du nicht genug Glauben hast. Das ist falsch, das ist biblisch falsch und das ist grausam. Wenn wir kranken Menschen sagen, die sowieso schon verletzt sind und dann noch sagen, das ist nur, weil du nicht genug Glauben hast. Wenn du so geistig wärst wie ich, dann wärst du gesund. Schwachsinn. Ist grausam. Ist wie wenn wir jemanden, der eh schon verletzt ist, mit dem Prügel nochmal auf den Kopf hauen. Und das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wenn wir diese Stelle so auslegen, wie diese Prediger, dass Jesus alle auf dieser Erde heilt, dann müssen sie auch predigen, dass wir hier auf dieser Erde nie mehr sündigen und dass wir nicht den leiblichen Tod erleben müssen. Weil Jesus hat auch die Sünde und den Tod besiegt am Kreuz. Nicht nur unsere Krankheiten. Und das wäre dann auch ein Mangel an Glauben, wenn diese Lehrer physisch sterben. Und alle tun das, also haben sie nicht genug Glauben. Sorry. Ist keine gute Bibelauslegung und ist wirklich grausam. Ist wirklich schlimm. Ist keine gute Seelsorge, mit verletzten Menschen so umzugehen. Ganz sicher nicht die Art und Weise, wie Jesus mit kranken Menschen umgegangen ist. Wir alle sind am Sterben, wir alle zerfallen. Für die es noch nicht gemerkt haben. Wir müssen entweder sehr jung sein oder vielleicht schon kurzsichtig oder senil. Gott hat tolle Wege, wie er diese Dinge ausgleicht. Ne? Ich meine, wenn wir alt werden, dann nehmen wir leichter zu und uns fallen die Zähne aus, damit wir nicht mehr so viel essen können. Und wir denken uns her, aber das sieht doch hässlich aus, ohne Zähne. Deswegen wird unser Augenlicht schwächer, dass wir es nicht mehr so sehen. Aber die anderen Leute können es doch sehen. Ja, deswegen wird unser Gehör schwächer, dass wir nicht mehr hören, was die anderen sagen. Und irgendwann werden wir senil, dass wir uns sowieso nicht mehr dran erinnern. Gott hat seine Gnade. Das ist seine Gnade. Aber wisst ihr was? Eines Tages, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir alle geheilt sein. Amen. Und wir werden alle geheilt sein von jeder Krankheit und Schwachheit und Sünde und Tod. Wir werden unseren neuen Leib empfangen und die Herrlichkeit in seiner Gegenwart verbringen. Und ich kann kaum darauf warten. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Sollen wir für kranke Menschen beten? Ja. Absolut. Jesus sagt, dass wir das tun sollen. Er hat es uns aufgetragen. Und wir dürfen Wunder erwarten. Ich weiß, dass Jesus Wunder tut. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe es selbst gesehen. Jesus heilt noch heute. Jesus tut Wunder. Wir sollen im Glauben zu ihm kommen. Und erwarten, dass er uns antritt. Und ich denke, wir sollen so lange beten, bis er uns entweder heilt oder bis er unseren Frieden drüber gibt. Dass er sich in dieser Krankheit jetzt verherrlichen will. So wie er dem Paulus gesagt hat. Meine Gnade genügt dir. Ja.
Auch für sich beten lassen, eines gerechten Gebet von der Bibel.
Ja, also der Herr sagt, wir sollen kommen und wir sollen beten. Und wir dürfen Großes erwarten. Also lasst uns ihm vertrauen. Mit unserem ganzen Herzen und zu ihm kommen. Und wie dieser Aussätzige hier uns seinem Willen unterwerfen und ihn anbeten. Ob er uns heilt oder nicht, er ist es wert, angebetet zu werden. Aber lasst uns auch nicht diese Lüge des Feindes kaufen. Und sagen, der Weg ist nicht frei, wir dürfen nicht kommen. Jesus will nichts mit uns zu tun haben, wir dürfen kommen. Wir dürfen mit Freimut kommen, dass wir Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe finden. Wir dürfen uns freuen. Wir wissen, eines Tages werden wir völlig heil sein und völlig erlöst sein. Wenn wir in seine Gegenwart gehen. Lass uns beten.